Also bei uns in Piding ist ja so, da sind die meisten Leute katholisch und alles, was nicht katholisch ist, das ist eine schlimme Sekte. Also, wie redet man dann mit den Leuten? Ja, also was so typisch ist, das ist die Leute, dass sie sagen, das ewige Leben, naja, ich hoffe, dass es bei mir reicht. Also ich hoffe, dass ich das ewige Leben bekommen werde. Oder nach meinem Tod, da werde ich dann wissen, ob ich das ewige Leben habe oder nicht. Da wird sich das entscheiden. Oder das kann eigentlich niemand wissen, ob er das ewige Leben hat oder nicht. Na gut. Wenn ich dann sage, ich weiß, dass ich das ewige Leben habe, dann denken die Leute, mei, ist der hochmütig. Aber mit dem rede ich ja kein Wort, weil der ist so stolz, der ist so von sich überzeugt, dass er denkt, dass er nie mehr sündigen wird und dass er so viele gute Werke tun wird, dass es wirklich langt und dass er damit alle seine Sünden wieder gut machen kann. Also mit so einem eingebildeten Schnösel rede ich überhaupt nicht. Was machst du dann? Naja, ich rede mit den Leuten über Heilsgewissheit. Ist ja klar. Aber jetzt sage ich euch, wie ich es mache. Also ich sage nicht, ich habe Heilsgewissheit, weil dann bin ich unten durch, sondern ich sage so, du, ich habe gesehen, du gehst oft in die Kirche und bist dabei, der Mess immer dabei. Wenn du Sonntag auch früh auf den Berg gehst, dann gehst du Samstagabend. Ich sehe, du nimmst es sehr ernst. Ja, genau. Okay. Du, ich habe da mal eine Frage. Was würdest du sagen, wenn jemand von sich behauptet, ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind. Also wenn ich sterbe, dann komme ich in den Himmel, da bin ich ganz sicher. Was würdest du über so jemand denken? Dann sagt sie, über so jemand, da würde ich denken, der spinnt. Das kann man überhaupt nicht wissen. So ein eingebildeter Mensch. Also, mit so jemand rede ich überhaupt nicht. Sage ich, aha, okay. Ich sehe, du hast dir wirklich viel Gedanken darüber gemacht. Dann, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann sage ich, du, ich habe darüber nachgedacht, über unsere Unterhaltung. Jetzt muss ich dich noch einmal was fragen. Ja? Du, wie der Jesus gekreuzigt worden ist, da weißt du ja, da waren drei Kreuze auf Golgatha. Ja, genau. Sag ich, ja, schau. Und der eine sagt zum Herrn Jesus, Herr, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ja. Und dann sage ich, und dann antwortet der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich. Und dann sagt sie, das kann sie auswendig. Dann sagt sie weiter, wenn ich sage wahrlich, wahrlich, dann sagt sie, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Dann sage ich ja, okay. Also dieser Verbrecher, wo ist der jetzt? Ja, der ist im Paradies. Woher weißt du das? Ja, da bin ich ganz gewiss. Weil das steht ja da. Der Jesus hat es ja gesagt. Ja, okay. Stimmt eigentlich auch wieder. Also, aber hat der Verbrecher das selber auch gewusst, dass er ins Paradies kommt? Na, das hat er nicht gewusst. Das kann man gar nicht wissen. Und so weiter. Dann kommt der kleine Vortrag. Dann sage ich ja, okay. Aber mit wem hat denn der Jesus hier geredet? Ja, redet er mit uns, dass er sagt, übrigens, er wird mit mir im Paradies sein. Oder zu wem redet der Herr Jesus hier? Ja, du wirst mit mir im Paradies sein. Ja, der Jesus redet mit ihm. Also, na, wenn der Jesus mit ihm redet, hat er es dann gewusst oder nicht? Naja, dann hat er es gewusst. Aber nur, weil es der Jesus ihm gesagt hat. Ja. Sag ja, du hast recht. Also da gibt es tatsächlich jemand, der hat hier noch auf der Erde gelebt und hat schon gewusst, dass er ins Paradies kommt. Also das ist ja interessant. Ja, es vergehen ein paar Wochen. Wir treffen uns wieder. Dann sage ich zu ihr, du, was du mir da erklärt hast über den Mann, der mit Jesus gekreuzigt worden ist, das fand ich ja so interessant. Ich habe da noch mehr drüber nachgedacht und ich habe da noch was gefunden. Da habe ich auch eine Frage an dich. Ja, war das jetzt eigentlich hauptsächlich für den Mann oder ist es auch für andere Leute möglich, dass sie das wissen, dass sie das ewige Leben haben? Das ist nur für die. Aha, okay. Guck mal, hier steht 1. Johannes 5, 13. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Sag ich, schau, diese Leute, die haben gewusst, dass sie ewiges Leben haben. Waren die jetzt schon gestorben oder waren die noch auf der Erde? Ja, das weiß man erst, wenn man gestorben ist. Also die waren schon gestorben. Mhm. Ja, aber wie haben sie dann den Brief gekriegt? Also schau, wir sehen praktisch, es gibt Leute, die auf der Erde leben und einen Brief kriegen, also die noch lebendig sind und schon wissen, dass sie ewiges Leben haben. Ja, tatsächlich. Dann sage ich, schau, du weißt nicht, dass du ewiges Leben hast. Nein, das weiß ich nicht. Ja, das ist so gut. Aber schau, hier ist ein Verbrecher, der mit dem Herrn Jesus gekreuzigt wird, der sein ganzes Leben lang nur Unrecht getan hat, ein Räuber. Und hier auch eine ganze Gruppe von Leuten, an die der Johannes schreibt. Und es ist dem Johannes so wichtig, deswegen schreibt er ihnen extra, damit sie wissen, dass sie ewiges Leben haben. Okay, aber hier ist ein Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wird. Und der weiß, er kommt ins Paradies. Und hier bist du. Du bemühst dich, eine gescheite Ehe zu führen. Du bringst deinen Kindern die Bibel bei. Du gehst in die Kirche, du hörst jeden Sonntag das Evangelium, du versuchst, gute Werke zu tun, du schaust, dass du die Gebote hältst, du nimmst es wirklich ernst und du weißt nicht, ob du Vergebung hast oder nicht. Und der Verbrecher weiß es. Was fehlt dir eigentlich? Was fehlt dir? Was hat dieser Verbrecher, was dir fehlt? Vielleicht du. Ich glaube, wir sollten uns einmal zusammensetzen, die Lindy und dein Mann, du und ich, und einmal schauen, was könnte das sein, was dir da fehlt. Und außerdem, ich habe noch eine Idee. Vielleicht solltest du da dafür beten. Bet doch einfach zum Herrn und sag, Herr, ich möchte auch wissen, dass ich ewiges Leben habe und bitte zeig mir, was mir da fehlt. Also, das ist tatsächlich möglich, dass man weiß, dass man schon das ewige Leben hat. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also der Johannes hat das extra deswegen geschrieben. Das ist ihm offensichtlich wichtig, dass die Leser von seinem Brief das wissen. Waren das vielleicht Leute, die schon sündlos waren, die das geschafft haben, irgendwie die Sünde total zu überwinden, dass sie überhaupt nicht mehr in die Sünde reinfallen. Naja, das haben wir heute Vormittag schon besprochen. In Kapitel 1, Vers 8, da heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und sein Wort ist nicht in uns. Oder in Vers 10 von Kapitel 1, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn zum Lügner und die Wahrheit ist nicht in uns. Also offensichtlich sogar der reife Apostel Johannes konnte das nicht von sich behaupten, dass er nimmer sündigt. Im Gegenteil. Wenn man sich überlegt, was Sünde eigentlich ist, dann merkt man, man sündigt eigentlich jeden Tag. Also jeden Tag braucht man das, dass man die Sünde bekennt. Also es gibt Leute, die leben hier auf der Erde, die haben das ewige Leben, die wissen es auch, und genießen das und trotzdem kommt es vor, dass sie sündigen. Da kommt natürlich der bekannte Einwand im Denken der Freunde. Ja, Moment, wenn ich jetzt weiß, dass ich schon das ewige Leben habe, dann könnte ich es ja voll ausnutzen. Das stimmt. Manche Leute denken so. Wenn ich das wüsste, dann könnte ich das voll ausnutzen. Also viele von den Mitmenschen, die wir hier haben, die denken so. Also mein Onkel, mein Patenonkel, war Atheist. Also da könnt ihr euch vorstellen, wie viel der vom Glauben mir vermittelt hat. Das ist ja die Aufgabe des Patenonkels, gell? Also mein Patenonkel war Atheist, aber der ist trotzdem nicht aus der Kirche ausgetreten. Ich weiß nicht genau warum, aber viele solche Leute denken sich, ja, vielleicht gibt es doch was. Vielleicht kann man es doch brauchen. Also viele Leute, die waren zurückgehalten vor allzu viel Bosheit, weil sie denken, naja, die Gebote und Gott und vielleicht gibt es doch irgendwie ein Gericht. Die brauchen das sozusagen als Bremse, dass sie nicht zu schnell fahren, dass sie nicht zu viel Bosheiten machen. Die Angst vor dem Gericht, die Angst vor dem Tod, die Angst, dass sie irgendwann mal vor am Gott stehen können. Und die sagen sich natürlich, naja, wenn ich jetzt wüsste, dass ich ewiges Leben habe, also dass ich schon Vergebung habe, dann kann ich erleben, wie ich will. Und von ihrem Gesichtspunkt aus stimmt es auch. Ja, das stimmt es auch. Diesem Problem ist der Jesus auch begegnet, als er hier auf der Erde war. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, also das Geschichte steht in Markus 2. Da ist ein Mann, das kann man gut in der Kinderstunde spielen. Der Mann wird von seinen vier Freunden zum Herrn Jesus getragen. Der Mann war gelähmt. Und in Markus 2 versammelt sich die ganze Volksmenge, niemand kann rein. Der Gelähmte wird von seinen Freunden hingetragen und sie kommen halt nicht rein. So viele Neugierige sind da, die versperren den Weg und die gehen dann rauf aufs Dach und decken das Dach ein bisschen ab und lassen ihren Freund, also den gelähmten Mann, direkt runter vor den Herrn Jesus. Und als der Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, Kind, sei guten Mutes, deine Sünden sind dir vergeben. Dann frage ich mich natürlich sofort, was für Sünden sollen das sein? Ich meine, der war gelähmt. Der hat jetzt niemand vergewaltigt, keine Bank ausgeraubt, kein Auto gestohlen. Ich meine, was soll denn der angestellt haben? Naja, es steht nicht da, dass er stumm war, oder? Also, man kann ja auch Sünden begehen mit dem Mund. Also, vielleicht ist dir das schon mal passiert, dass jemand was gesagt hat und das hat dich sehr verletzt. Also, das kann auch eine Sünde sein. Wenn es dir natürlich sowas rausrutscht, dann solltest du das auch bekennen. Wir haben heute früh geredet, dass wir Sünden bekennen. Also, das kann auch passieren, dass jemand sündigt und uns mit seinen Worten verletzt. Also, Worte können auch Sünde sein. Oder Gedanken, genau. Das sagt man doch, oder? Das ist doch ein Teil von der Heiligen Messe, dass man sagt, Herr, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, oder? Genau, schau. Also, das sagen die Leute in der Messe, dann kommen sie aus der Messe raus und dann sagst du zu ihnen, du bist der Sünder, du hast gesündigt. Dann sagen sie, was? Was fällt dir ein, mich so anzuklagen? In der Messe sagen sie, ich habe gesündigt, meine Schuld, meine große Schuld. Und dann kommen sie raus und schon haben sie es vergessen. Wenn du dann sagst, du bist der Sünder, dann regen sie sich auf. Also es ist nicht so ernst gemeint, weißt du. Das ist einfach ein Ritual. Aber es gibt tatsächlich Sünden in Gedanken und der kann ja in Gedanken gesündigt haben, der gelähmte Mann. Also das wäre auch möglich. Und wenn der in Gedanken gesündigt hat, das wird natürlich schon ausreichen, dass er von Gott getrennt ist. Also dann ist er verloren. Also der braucht da Vergebung. Ohne das sieht er alt aus. Also er kann er nicht bestehen im Gericht. Wenn ihm das bewusst war, dass er gesündigt hat und dass er Erlass gehabt hat auf dem Gewissen, dann waren das natürlich voll erlösende Worte, gell? Wenn der Jesus zu ihm sagt, Kind, sei guten Mutes, deine Sünden sind dir vergeben. Also dem ist ja dann Erlass gefallen von den Schultern. Das ist ja eh klar. Ich meine, was für sündige Gedanken könnten das gewesen sein? Ja, vielleicht war er neidisch, dass die anderen Radl fahren konnten oder tanzen konnten oder Fußball spielen oder so. Oder vielleicht hat ihn jemand mal beleidigt und er war dann innerlich total verbittert. Weißt du, wie es mit Behinderten umgehen, die Leute? Ein paar abfällige Bemerkungen und so, ja, der liegt da den ganzen Tag nur rum, weißt, was, wie gemein die Leute sein können, und wie reagierst du denn darauf, wenn jemand so etwas Falsches sagt? Also, wenn man dann nachtragend ist, das frisst dich auch von innen her auf. Also, wir wissen es jetzt nicht, was für Sünde das war. Wir könnten ihn demnächst dann fragen, wenn der Jesus wiederkommt, dann werden wir dem wahrscheinlich begegnen. Also, wenn du auch bekehrt bist, dann bist du auch im Himmel, dann können wir mit ihm darüber reden, was das nachher für Sünden war. Das wissen wir jetzt nicht genau, was es war, aber wir wissen, es ist vergeben, weil es der Herr sagt. Das ist natürlich eine Katastrophe für die umstehenden Leute, besonders für die religiösen Leute, weil die denken sich jetzt, Herr Jesus, erst einmal, wie kannst du Sünden vergeben? Das kann ja nur Gott. Die verstehen nicht, dass der Jesus Gott ist, gell? Zweitens, Herr Jesus, wenn du seine Sünden vergibst, meinetwegen, wie soll ich dich davon abhalten, aber bitte sag's ihm halt nicht. Weil wenn du es ihm sagst, da denkt er ja, er kann jetzt machen, was er will. Also behalte es halt für dich, sag's ihm, wenn er gestorben ist, das ist früh genug. Du weißt eh so, wie die religiösen Leute denken, gell? Das Interessante ist, wie das weitergeht. Also der Jesus heilt den Mann, das wisst ihr ja. Und der Jesus sagt vorher, warum er den Mann jetzt heilt. Also Vers 10, aber damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. So, dass Gott Sünden vergeben kann, das weiß jeder. Dass der Jesus Sünden vergeben kann, das weiß jeder Christ. Aber hier ist das Besondere, wo? Auf der Erde. Der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf der Erde Sünde zu vergeben. Okay, wo befindest du dich jetzt? Auf der Erde. Also, solange du hier noch lebst, kannst du Vergebung bekommen und Gewissheit darüber bekommen, dass deine Sünden vergeben sind. Jetzt schauen wir mal, was der Mann macht. Der Jesus heilt den Mann und der Mann weiß, meine Sünden sind vergeben. Der Jesus sagt zu dem Mann im Vers 11, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh nach deinem Haus. So, der Mann ist geheilt. Was macht er jetzt? Wenn er jetzt keine Angst mehr hat vor dem Gericht, der könnte jetzt also irgendwas machen. Sag mal, da steht ein Rennradl, das ist nicht angebunden, das schnappt er sich und nimmt es mit. Oder da ist jemand, der hat ihn vorher ein paar Mal angekrempelt, also wie er halt als Gelähmter rumlag am Straßenrand zum Betteln, und er geht jetzt hier und gibt ihm einen vollen Kick. Weißt, einfach als Revanche. Interessant, das macht er nicht. Der sagt jetzt nicht, meine Sünden sind mir vergeben, ich komme nicht mehr ins Gericht, also jetzt lasse ich mal die Leute das spüren. Das macht er nicht. Das kann sein, dass er sich alles Mögliche gewünscht hat, dass er sich vielleicht gewünscht hat, ich würde mal gern wieder zum Tanzen gehen. Tanzen ist jetzt keine Sünde. Aber das macht er auch nicht. Er hätte auch denken können, ich würde jetzt gerne mal klettern gehen. Der Jesus hat mich geheilt und so, jetzt gehe ich mal auf den Klettersteig. Macht er auch nicht. Was macht er? Seht ihr das, was er macht? Er nimmt sein Bett und geht nach Hause. Er macht genau das, was der Jesus gesagt hat. Also, der macht nichts Verkehrtes, der denkt jetzt nicht, jetzt nutze ich es aus, weil ich weiß, ich habe ewiges Leben. Ich weiß, ich komme nicht ins Gericht und jetzt lasse ich es krachen. Der macht auch nicht was anderes, was irgendwie erlaubt ist oder so, sondern er macht ganz genau das, was der Jesus gesagt hat. Seht ihr das? Also wenn jemand Vergebung kriegt und das ewige Leben, da verändert sich das Herz von der Person. Das ist was die meisten von euch ja erlebt haben. Also man will das gar nicht mehr so krachen lassen. Der macht genau das und die Volksmenge sieht es auch und sie sagen, noch niemals haben wir so etwas gesehen. Also, ich glaube, deine Mädchen sind auch bekehrt, gell? Jetzt stell dir mal vor, die würden am Samstag früh aufstehen und würden ihr Bett machen, wie der Herr Jesus das hier sagt zu dem Gelähmten, dann wird dein Mann vielleicht denken, noch niemals habe ich so etwas gesehen. Also, ich sage mal so, wenn wir jetzt, weißt, auch als junger Mensch kann man da Erzeugnis sein für seine Eltern. Okay, also man sieht schon, wer Kinder in dem Alter hat. Das Interessante ist, der Mann weiß, er hat das ewige Leben, er hat Vergebung, aber er nutzt es nicht aus, sondern er versucht wirklich das zu machen, was der Jesus gesagt hat. Das ist doch interessant, oder? Ich möchte euch sagen, dieses Bewusstsein, von dem der Johannes hier spricht, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist elementar im christlichen Leben. Das ist eine Grundlage. Also manchmal predige ich über 1. Könige 3, wisst ihr, wo der Salomo schläft, und dann kommt Gott zu ihm und sagt, Salomon, bitte um was ich dir geben, bitte um das, was ich dir geben soll. Und der Salomo bittet um Weisheit, wisst ihr, er ist dann der weiseste Mann der Welt geworden. Also Gott hat das Gebet erhört. Und ich denke ehrlich gesagt, dass Gott bei jedem vorbeikommt und fragt, was soll ich dir geben? Bitte um was ich dir geben soll. Und dann mache ich den Leuten meistens Vorschläge, was sie bitten sollen. Und das sind die wichtigsten zwei Vorschläge. Erstens, du sollst darum bitten, dass deine Sünden vergeben werden. Zweitens, du sollst darum bitten, dass du weißt, dass deine Sünden vergeben sind. Also ohne die zwei lebt sich's wirklich schwierig. Also was du sonst noch alles bittest, ja, können wir auch noch bei Gelegenheit noch mal drüber sprechen. Ich habe auch noch viele Vorschläge, was du bitten könntest. Na gut, du musst es natürlich bitten und entscheiden. Aber ich denke wirklich, die zwei sind wichtig. Also wenn du noch nicht Vergebung hast, dass du darum bittest, Herr, hilf mir, dass ich Vergebung finde. Ja, wie wir das vorhin besprochen haben aus dem Johannesevangelium. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ihr habt es gesehen bei dem kleinen Herz. Ja? Aus dem Tod, war im Gericht unter Gottes Zorn, ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Also das ist wirklich das wichtigste Gebetsanliegen, das du haben kannst. Und das Zweite, zweitwichtige ist, Herr, ich möchte wissen, dass ich ewiges Leben habe. Hilf mir das zu wissen, dass ich das ewige Leben habe. Das möchte ich kurz erklären, warum das wichtig ist. Also man denkt ja, ich könnte ja vielleicht alles Mögliche für den Herrn tun, ich könnte aufs Missionsfeld gehen, ich könnte Gemeinde bauen, ich könnte freundlich sein. Es gibt so viele Sachen, die man für Gott tun kann. Ja, das stimmt, aber vor dem allen ist es wichtig. Vor ungefähr 100 Jahren ist in Kalifornien die Golden Gate Bridge gebaut worden. Das ist eine große Brücke, die von San Francisco rübergeht auf die Nordseite von der Bucht. Und das war damals die größte Hängebrücke der Welt. Es ist vielleicht sogar heute noch, das weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall, das war eine riesen Stahlkonstruktion. Und es gibt Leute, die können auf den Stahlträgern rumbalancieren. Also die sind, ja, wahrscheinlich haben sie bei unserem Klettersteig geübt oder irgendwie sowas. Also die, wie ein Highline, die können auf den Stahlträger rumgehen und es wird ihnen nicht schwindelig. Ihr kennt vielleicht solche ähnlichen Fotos von den Hochhausbau in New York, wo die da ganz oben sitzen und Brotzeit machen und nur wenn du das Bild siehst, dann kriegst du irgendwie schon eine Gänsehaut oder so. Okay, also manche Leute, die können das wirklich machen und die schrauben da diese Träger zusammen und so, aber jetzt in Kalifornien, da ist so durch die Winde und von dem Salz, der Wind weht da und die feuchte Luft vom Meer mit dem Salz und da sind diese Eisenträger total rutschig geworden. Und dann nützt natürlich nichts, ob du schwindelfrei bist oder nicht. Ja, das sind einige, hat es reinkaut. Und wer nicht gleich tot war durch den Aufprall auf dem Wasser, ja, der ist ziemlich schnell erfroren, weil das Wasser ist nämlich eiskalt. Also die Leute konnten dann meistens nicht mehr gerettet werden. Und wie sich das rumgesprochen hat, was mit denen passiert ist, die da abgestürzt sind, da ist natürlich die Arbeit wesentlich langsamer vorangegangen, weil die verbleibenden Arbeiter, die da oben auf diesen Trägern waren und die zusammenschrauben konnten, die haben sich mit beiden Händen daran festgehalten. Naja, dann wisst ihr schon, wie schnell die Arbeit vorangegangen ist. Die Ingenieure mussten sich also was überlegen. Und was sie gemacht haben ist, die haben ein Netz konstruiert, so ähnlich wie solche Netze, die du kennst aus dem Zirkus. Weißt du, wo die Akrobaten, wenn die da oben rumschwingen, dann ist unten ein Netz. Wenn die runterfallen, ja, dann purzeln die da rein und die tun sich nicht weh. Und dann stehen sie auf und dann können sie wieder rauf. Und so ein Netz haben die konstruiert und haben das unter den Abschnitt gehängt von der Brücke, wo gerade gearbeitet worden ist, also größer wie ein Zirkusnetz. Und dann war es so, wenn jemand abgestürzt ist, ist er reingefallen und konnte an einer Strickleiter wieder rauf und die Arbeit ging weiter. Und dann ging die Arbeit wieder zügig voran. Es war ziemlich schlau. War eine große Investition, aber es war notwendig, dass die Arbeit abgeschlossen werden konnte. Und das, was dieses Netz gemacht hat an der Golden Gate Bridge, das macht die Hände frei, um zu arbeiten. Genauso ist es mit Heilsgewissheit. Heilsgewissheit macht dir die Hände frei, dass du dem Herrn dienen kannst, dass du für ihn arbeiten kannst. Also das ist wirklich eine Grundlage im christlichen Leben. Und deswegen schreibt der Johannes da extra einen Brief drüber und sagt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also das ist wirklich genial, dass wir darüber Bescheid wissen können. Der Martin Luther ist einmal gefragt worden, Bruder Martin, fühlst du, dass deine Sünden vergeben sind? Dann hat er gesagt, nein, aber ich weiß es, aufgrund von Gottes Wort. Und es ist gut so. Also Sündenvergebung, die spielt sich nicht in meinen Gefühlen ab. Meine Gefühle sind nicht die Grundlage für meine Vergebung. Weißt, warum ist es gut? Naja, weil meine Gefühle sich die ganze Zeit ändern. Mal fühle ich, dass ich Vergebung habe, dann fühle ich wieder, dass ich keine habe, dann fühle ich, dass ich vielleicht eine habe. Also die Gefühle ändern sich halt von der Situation her, von unserem Gesundheitszustand, von der Musik, die wir hören. Das beeinflusst alles unsere Gefühle. Und weil die sich so verändern, sind es einfach keine gute Grundlage. Aber Gottes Wort, das ändert sich nie. Also dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt habt. Das ist geschrieben und das ändert sich nicht. Und das ist wirklich ganz gut. Also man kann sagen, das ist geschrieben, ich lese es und verstehe es, ich glaube es und dann weiß ich das und das wirkt sich auf meine Gefühle aus. Also die Gefühle stehen nicht am Anfang von dem Ganzen, sondern am Ende. Das wirkt sich auf meine Gefühle aus. Also wenn ich dann weiß, dass ich ewiges Leben habe, dann habe ich auch eine Freude und eine Zuversicht und eine Gewissheit und so. Also Gefühle, deine Gefühle, die sind für Gott wichtig. Also wenn du traurig bist, Gott ist sofort bereit, dich zu trösten. Der sagt nicht, ach, Gefühle, das ist ein Quatsch, das vergessen wir mal. Deine Gefühle sind Gott wichtig, du bist für Gott wichtig. Aber deine Gefühle sind nicht eine gute Grundlage für deinen Glauben, sondern die Schrift ist eine gute Grundlage für unseren Glauben. Das ist also sehr, sehr gut. Wir haben hier den Grund, wie wir das wissen können. In Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Also man kann sagen, das Leben ist im Sohn enthalten. Wenn du den Herrn Jesus hast, dann hast du das Leben. Im Herrn Jesus sind eigentlich ein Haufen Segnungen drin. Schau mal, jetzt habe ich hier ein Papier. Das lege ich in das Buch rein. Wenn ich dir das Buch gebe, dann hast du auch den Notizzettel, weil der ist in dem Buch drin. Also wer das Buch hat, der hat auch den Notizzettel. Und so ist es auch beim Herrn Jesus. Im Herrn Jesus ist es enthalten. Im Herrn Jesus sind sogar noch mehr Segnungen enthalten. Also da ist Vergebung enthalten, da ist das Leben enthalten, da ist Freude enthalten, da ist Frieden enthalten. Also alle Segnungen Gottes, alle Verheißungen Gottes sind in ihm, ja und Amen. Man kann sagen, ohne den Herrn Jesus ist alles nichts. Also aber wenn du den Herrn Jesus hast, dann fehlt dir eigentlich kaum noch was. Das ist jetzt untertrieben, gell? Aber so macht man das halt, da wo ich herkomme. Also, wenn du den Herrn Jesus hast, dann hast du eigentlich alles. Weil das ist im Herrn Jesus enthalten. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und das ist eben die Frage, hast du den Sohn oder nicht? Also, das wäre wichtig. Jetzt muss ich sagen, wie ich eigentlich den Herrn kennengelernt habe. Ich habe damals im Ausland gearbeitet. Da war ich gerade in Kanada und meine Freunde waren Fallensteller, aber die Tiere, die fängt man eigentlich nur im Winter. Also im Sommer haben wir andere Arbeit angenommen zum Fischen. Es war sehr viel Arbeit. Ich habe mir den Fuß dabei gebrochen durch meinen Übermut und dann hatte ich halt Zeit zum Lesen. Also ich konnte meine Arbeit nicht so machen, weil der Fuß war halt gebrochen, musste ich hochlegen, hat ziemlich weh getan. Also ich lag auf dem Sofa, Fuß oben. Zumindest ein paar Tage habe ich Ruhe gegeben. Und da haben meine Freunde mir ein Buch gegeben. Bei uns würde man jetzt sagen, ein Zeugnisbuch. Also das war ein Buch mit einem Lebensbericht von einer Frau, die sich bekehrt hat. Und wie ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, hoppla, in meinem Leben ist eine Sünde. Wenn du mich jetzt gekannt hättest, dann hättest du gesagt, Andreas, eine Sünde, bist du narrisch. Tausende von Sünden, wie du mit deiner Freundin umgegangen bist, deine ganzen Lügen, wie du deine Lehre behandelt hast, wie du deine Eltern behandelt hast, gestohlen, betrogen, was weiß ich. Das stimmt, das stimmt. Aber ich hatte deswegen kein schlechtes Gewissen. Also ich war da schon so abgestumpft. Weißt? Aber wie ich das Buch gelesen habe, hat der Herr mich überführt von einer Sünde und ich wusste, das langt. Wenn ich sterbe, dann bin ich verloren. Ich brauche unbedingt Vergebung. Und das war für mich sozusagen ein Schlüssel, weil andere Sachen, die ich wusste aus der Bibel, die haben für mich dann plötzlich einen Sinn ergeben. Also dann war mir auf einmal klar, warum der Jesus gekommen ist und warum er am Kreuz gestorben ist und so weiter. Das wusste ich vorher schon, aber das war für mich völlig unrelevant, weil ich nicht gewusst habe, dass ich verloren bin. Jetzt wusste ich es und jetzt sage ich, okay, dadurch ist mir ein Licht aufgegangen. Das hat der Herr so eingefädelt. Na gut, ich habe mich dann bekehrt und bei mir war das so, ich wusste sofort, dass ich ewiges Leben habe. Ich wusste sofort, dass meine Sünden vergeben sind. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, Andreas, bist du wiedergeboren? Hätte ich gesagt, bin ich wieder was? Also, weißt du, viele von diesen Fachworten, die hätte ich jetzt nicht gewusst, weil ich war kein Bibelleser, ich war auch nicht in einer christlichen Jugend vorher oder so. Aber du hast da viele Vorteile. Ich wusste viele von diesen Sachen nicht, aber ich wusste, meine Schuld ist vergeben, der Jesus hat für mich bezahlt. Das ist jetzt nicht immer so. Also, manche Leute bekehren sich und es dauert eine ganze Zeit, bis sie Heilsgewissheit haben, bis sie also sicher sind, meine Schuld ist vergeben. Also bei meiner Frau war es zum Beispiel so. Das ist unterschiedlich. Aber der Herr möchte uns das mitteilen, dass wir da Gewissheit haben. Dass wir wissen, ich bin beim Herrn angenommen. Na gut, das sollte ich jetzt die Geschichte weitererzählen. Ich war also dann da oben in Kanada. Dann, jetzt muss ich es ein bisschen abkürzen. Ich war halt sehr abenteuerlustig und habe ich gedacht, es wäre sehr gut, wenn ich Missionar wäre, weil dann könnte ich einfach meine Abenteuer fortsetzen. Also das wäre ganz gut. Aber der Herr hat mir dann deutlich gemacht, Andreas, es geht nicht darum, dass du möglichst viele Abenteuer erlebst, sondern es geht um ganz andere Sachen im Leben. Und dann bin ich draufgekommen, das wäre ganz gut, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, weil hier kann ich am meisten lernen. Und da kann ich herausfinden, was die Bibel sagt und was eine Gemeinde ist und so weiter. Also da, wo ich war in Kanada, da gab es ja keine Gemeinden. Da gab es auch keine Menschen. Also da hätte ich jetzt weder... Ja gut, ich war einer. Und mein Freund natürlich auch. Aber das war jetzt sehr weit weg von allen möglichen anderen Personen. Es war mehr abgelegen. Und dann war mir irgendwie klar, wenn ich lernen will zum Evangelisieren oder lernen will, was eine Gemeinde ist und so, dann muss ich irgendwo in die Zivilisation zurück. Na gut, der Herr hat es mich so geführt, dass ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin. Schließlich bin ich in München gelandet. Also aus der Zeit kenne ich eigentlich den Erich gut, also er hat da auch in München gearbeitet und verschiedene andere, den Reini, ja, der hat in München damals eine Ausbildung gemacht oder Meisterschule oder was weiß ich, irgend sowas. Und das war auch tatsächlich so, dass ich da einiges gelernt habe. An dem Beruf habe ich auch gebracht, also Fallenstelle, das war in München jetzt nicht so benötigt. Also es gab zwar Bären und Wölfe im Zoo, aber ich weiß auch nicht, ob die da einverstanden gewesen wären, wenn ich da jetzt irgendwie drauf geschaut hätte. Also habe ich einen anderen Beruf gebraucht und so. Aber ich habe irgendwie gesehen, wie der Herr mich gebrauchen will, ja, nämlich als Gebäudereiniger, das habe ich dann gelernt, den Beruf, und habe dann auf dem Bau gearbeitet. Ich bin jetzt schwindelfrei, deswegen habe ich mir das rausgesucht, dass ich eine Herausforderung habe. Also da muss man dann auf diese hohen Leitern draufklettern und auf die Gerüste. Also man braucht halt immer irgendwelche Herausforderungen. Na gut, inzwischen bin ich in Oberbayern gelandet, in Pieding. Und ich habe einige Freunde, die sind in anderen Ländern für den Herrn tätig. Also zum Beispiel in Indien und Sri Lanka. Und dann besuche ich die manchmal, um die halt ein bisschen zu ermutigen und zu gucken, was man da für die beten kann und ihnen beizustehen. Und da mache ich eigentlich dasselbe, was ihr hier macht. Also ich evangelisiere oder ermutige die Geschwister oder ich predige was aus Gottes Wort oder halt der Bibelstunde. Also das ist eigentlich nichts Besonderes, nur dass es halt in einem anderen Land ist. Also davon habe ich ja vorhin schon erzählt. Andere Haustiere gibt es auch, habt ihr vorhin schon mitgekriegt. Okay, also irgendwann sind wir auf dieses Büchlein gekommen, das kleine Herz. Und das ist natürlich für Indien ideal, weil viele Leute können dort nicht lesen. Dann haben wir gedacht, okay, dann benutzen wir einfach Bilder. Zum Beispiel das kleine Herzbüchlein. Ja, da kann man das gut erklären und dann können sich das auch viel besser merken. Wenn sie nicht lesen können, müssen sie es halt so merken und dann sich bekehren, ohne dass sie lesen. Das kleine Herzbüchlein, das kann man übrigens auch kaufen. Also da haben mich jetzt schon einige gefragt, das habe ich vergessen vorhin zu sagen. Das gibt es bei Amazon und das heißt einfach das kleine Herz. Da ist auch ein Text dabei, das ist ein bisschen anders, als ich das vorhin erzählt habe. Der Text finde ich relativ oberflächlich, aber halt wie man es bestimmten Leuten erklärt oder den Kindern vielleicht. Einen Text kann man sich ja dazu ausdenken, wenn man es zeigen will und die Bilder sind ja das Entscheidende. Dann kann man sagen, schau, jetzt hier ist die Brücke. Weißt noch, ganz links ist das schwarze Herz und rechts ist das weiße Herz. Und dann, wenn ich die ganze Geschichte erzählt habe, dann sage ich, und wo bist du hier auf diesem Bild? Und dann sagen die Leute, ja, hier, irgendwo in der Mitte. So. Aha, okay, gut. Und wo willst du hin? Da. Okay. Und weißt du, was du machen musst, um da hinzukommen? Nein. Okay, gut, okay, dann reden wir nochmal drüber. Und wenn sie sagen ja, dann sage ich, ja gut, dann mach's es. Mach's bitte. Also so benutzen wir das, wenn wir da in Indien sind. Aber am liebsten benutze ich natürlich Gottes Wort, weil das ist die Grundlage vom Glauben. Deswegen sagt der Johannes ja immer, dies habe ich euch geschrieben. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Dies habe ich euch geschrieben, damit eure Freude völlig werde. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also die Schrift, das ist irgendwie die Grundlage von unserem Glaubensleben. Vielleicht sollten wir kurz darüber reden, was eigentlich Glaube ist. Glaube kommt ja hier auch vor. Ich sage immer, Glaube, das heißt nicht wissen. Also in manchem Zusammenhang. Ja, wie viel Uhr ist es? Ich glaube, es ist 16:30, aber ich weiß es nicht, ich habe meine Uhr vergessen. Ja? In dem Zusammenhang heißt es nicht wissen. Wenn ich sage, du, Seppi, da waren vorhin 10 Euro gelegen, hast du die vielleicht mitgenommen? Nein, sagte Seppi, ehrlich nicht. Dann sage ich, okay, ich glaube dir. Was heißt Glauben in dem Zusammenhang? Ja, ich bin überzeugt, das stimmt. Ja, also in dem Zusammenhang heißt es was ganz anderes. Also das ist einfach, das Wort Glauben wird in Deutsch ganz verschieden benutzt. Ja, und in der Bibel ist es auch so. Manchmal in der Bibel heißt Glauben, ich weiß es nicht genau, oder irgendwie ein oberflächliches Interesse. Ja, die Leute haben die Wunder vom Herrn Jesus gesehen, in Johannes 2 nach der Tempelaustreibung, und sie glaubten an ihn. Und dann steht weiter, und der Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er wusste, was in den Menschen war. Der hat schon durchschaut, dass die da das nicht so, dass das noch nicht so tief war. Aber ein Mann aus den Pharisäern, Kapitel 3, Vers 1, der Nikodemus nämlich, aber, schau, das ist der Gegensatz, der hat eben nachgefragt und hat dann wirklich an den Herrn Jesus geglaubt. Da wird ihm Gegensatz gesetzt. Also der Johannes erklärt ein bisschen, was Glauben ist. Ja, manchmal ist es eben was Oberflächliches und manchmal ist es ein tiefes Vertrauen. Ja, wenn ich zu meiner Frau sage, ich glaube dir, dass du mich wirklich versorgen wirst, wenn ich mal krank bin, das heißt, ich vertraue ihr. Und es ist hier gemeint. Ich vertraue darauf. Naja, das ist natürlich für unsere Arbeitskollegen ein völliger Humbug. Die sagen ja, ich glaube nur das, was ich sehe. Ich glaube nur das, was ich sehe. Okay, verstehe ich gut. Wenn ich jemand vertraue, dann möchte ich den natürlich kennen. Also ich bin nicht naiv. Weißt, ich bin schon oft genug betrogen worden. Ich habe früher selber oft die Leute betrogen. Schäme ich mich dafür, hätte ich nicht machen sollen. Jetzt mache ich es nimmer. Aber ich weiß, man kann sich darauf verlassen, ja, dass manche Leute dich betrügen. Ja, Autohändler, Pferdehändler und so. Also, weißt, ja, das und, ja, das Auto, das ist so und so alt. Ja, also, okay, du weißt nicht genau, was los ist, aber es ist auf jeden Fall anders. Die Flüchtlinge, ja, sie erzählen, ja, das und das ist passiert auf meiner Flucht und so geht es zu in Syrien und so weiter. Okay, das ist eine interessante Geschichte, aber vermutlich war es ganz anders. Also wenn die Flüchtlinge sowieso erst einmal das geschafft haben bis hierher, dann sind sie einfach mit allen Wassern gewaschen, dann werden sie wahrscheinlich sich jetzt nicht einfach dir die Wahrheit sagen. Aber sie werden schon irgendwas erlebt haben. Also du kannst nicht hundertprozentig glauben, das ist jetzt so richtig, was sie da erklären. Die haben sich das einfach angewöhnt auf ihrer Flucht, dass sie da alle möglichen Geschichten erzählen. Na gut, das heißt, bevor ich jemand vertraue, da möchte ich was sehen. Also ich vertraue dir, weil ich dich einfach kenne. Ja, ich habe einiges in deinem Leben gesehen. Deswegen vertraue ich dir. Oder ich vertraue dir, weil ich dich einfach kenne seit vielen Jahren. Also ich habe einiges gesehen in deinem Leben. Wir haben einiges zusammen erlebt. Ja, ich weiß, wenn du das sagst, dann kann ich mich darauf verlassen. Das ist natürlich in Bezug auf Gott schwer, weil den kannst du nicht sehen. Ich glaube nur das, was ich sehe, sagen manche Leute. Das ist natürlich auch wieder übertrieben. Ich meine, hast du schon mal dein Gehirn gesehen? Das existiert trotzdem, gell? Also bei den meisten Leuten auf jeden Fall. aber wenn man Gott nicht sehen kann, ich habe andere Gründe, warum ich ihm vertraue. Das ist nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Ah ja, jetzt vertraue ich mal Gott. Ich weiß, warum ich ihm vertraue. Also ich kenne Gott, ich kenne Gott sehr gut, ich kenne den Herrn Jesus, ich weiß, dass ich mich hundertprozentig auf ihn verlassen kann. Und das ist auch gut so. Und wenn Gott was sagt, dann weiß ich, der kann nicht lügen, der will nicht lügen, der kann sich auch nicht irren und das, was er verspricht, kann er durchsetzen. Also kann ich mich 100% auf ihn verlassen. Es kommt einfach darauf an, was er sagt. Also obwohl ich Gott nicht gesehen habe, vertraue ich ihm. Und wenn er was sagt, wie zum Beispiel, dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, da kann ich mich darauf verlassen. Und das ist eine ganz gute Grundlage. Also, vielleicht ist es für dich im Moment nicht so wichtig. Das ist für dich schon selbstverständlich. Und du dienst dem Herrn und du machst das und das in der Gemeinde, du bist im Musikteam oder im Technikteam oder hilfst im Teenie-Kreis mit und so. Und es ist einfach gut und du bist glücklich. Aber es könnte sein, dass du dir das Bein brichst und nicht mehr im Teenie-Kreis mitarbeiten kannst. Und da bist du unglücklich. Oder dass du mal älter wirst und nicht mehr so dienen kannst, wie du jetzt dienst. Oder krank. Und wisst ihr, was das Hauptproblem ist in so einer Situation? Die Geschwister zweifeln daran, dass sie bei Gott angenommen sind. Weil man ist so beschäftigt, was man für Gott machen kann Und es ist ja auch gut, wenn wir dem Herrn dienen. Wir sollen dem Herrn dienen aus unserer ganzen Kraft und mit unserem ganzen Verstand und mit unserem ganzen Herzen und unserer ganzen Seele. Das ist voll gut, wenn wir den Herrn lieben und ihm dienen. Er ist es wert und es ist gut, unser Leben dafür einzusetzen. Aber die Grundlage dafür ist das, was der Herr für uns gemacht hat. Er ist für uns gestorben und hat uns ewiges Leben gegeben. Und wenn du dich nur noch mit dem beschäftigst, was du leisten kannst, und das ist gut, wenn du das leistest, ja, der Herr hat dir Gaben gegeben und Kraft und Möglichkeiten, nutz die, sammel die Schätze im Himmel, aber die Grundlage ist, was der Herr gemacht hat. Und es ist wichtig, dass du weißt, ich bin vom Herrn angenommen, ganz besonders, falls du mal versagst. Also, jetzt hat gerade das Schuljahr angefangen, keine Gefahr, kann ich offen darüber sprechen. Am Ende des Schuljahrs denken viele Kinder darüber nach, dass sie von zu Hause weglaufen oder dass sie sich das Leben nehmen. Weil sie wissen, jetzt kommt raus, jetzt gibt es Zeugnisse, jetzt kommt raus, dass ich schlechte Noten habe. Jetzt werden es meine Eltern bald wissen. Das ist natürlich schlecht. Also manche Kinder schaffen es einfach nicht, obwohl sie sich bemühen, brauchen es vielleicht Hilfe oder andere Klasse. Manche Kinder waren faulen und es kommt raus, ja, müssen sie ein bisschen zusammenreißen oder so, was auch immer. Aber das ist wichtig, dass die Kinder eine Grundlage haben, dass sie nicht denken, ich bin bei meinem Papa akzeptiert, wenn ich einen Dreier schreibe oder einen Einser oder was auch immer, sondern ich bin bei meinem Vater angenommen, Punkt. Und wenn ich schlechte Noten habe, na gut, muss ich mir ein bisschen zusammenreißen oder ein anderes Fach wählen oder was auch immer. Die Grundlage von unserer Familie sind nicht die schulischen Leistungen oder Fehlleistungen. Und wenn die Kinder das wissen, ich bin bei meinen Eltern geliebt und angenommen, dann haben die eine ganz andere Grundlage im Leben. Versteht ihr das? Das ist ja, was wir als christliche Eltern unseren Kindern vermitteln wollen, oder? Das ist nicht auf deine Leistung bezogen. Du bist geliebt. Und darauf bauen die Kinder auf und fühlen sich sicher und dann leisten sie irgendwas oder sie leisten sich einmal was, was sie sich nicht leisten sollten. Also weißt du, was ich meine? Also sie sind trotzdem nicht fehlerlos. Aber das wollen wir den Kindern vermitteln. Und das ist, was Gott, unser Vater, uns auch vermitteln will. Du bist angenommen. Und wenn du einmal nimmer so kannst oder versagst oder älter wirst, dann gilt es trotzdem noch. Du bist von Gott geliebt. Und es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und deswegen schreibt es der Johannes. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist wirklich wunderbar, was wir im Herrn Jesus haben. Da können wir was draus machen. Da ist ein Haufen Potenzial drin. Du kannst wirklich was aus dem Leben machen. Aber das ist die Grundlage und die sollen wir nicht vergessen. Der Jesus versucht es den Jüngern beizubringen. Da gibt es ein Gleichnis drüber, das heißt das Gleichnis vom Weinstock. Das kann man so gut zeichnen. Also die, die in der Kinderstunde waren, die kennen wahrscheinlich das Gleichnis vom Weinstock. Wer kennt es? Ah, die mehreren kennen es. Okay, na gut. Also dann, was ich jetzt sage, das ist nur mal für die. Die anderen können mal die Augen zumachen. Der Jesus sagt also, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und dann später sagt er, ihr sollt Frucht bringen und ohne mich könnt ihr nichts tun und so weiter. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Na gut, wenn der Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, gibt es auch noch einen falschen Weinstock oder einen anderen Weinstock? Ja, klar, im Alten Testament, da gibt es ja das Lied in Jesaja 5. Ich singe ein Lied von meinem Weinstock, von meinem Weinberg, sagt der Herr. Und der Herr beschreibt, was er alles gemacht hat für den Weinberg. Also er hat gedüngt und hat eine Mauer außenrum und hat einen Turm und so weiter, alles angepflanzt und das Ganze beschützt und bewässert. Und es ist keine Frucht rausgekommen. Das ist natürlich ein Mist, was ist denn das für ein Weinberg? Und dann sagt der Herr, ja. Liebes Volk, genauso war das mit dem Volk Israel. Ich habe euch beschützt, ich habe euch alles gegeben, was ihr braucht. Ich habe euch Nahrung gegeben, ich habe euch Gebote gegeben, dass ihr euch danach richten könnt, dass ihr wisst, wie man leben soll. Und es ist überhaupt nichts dabei rausgekommen. Das ist überhaupt nicht erfrischend für mich, wie ihr lebt. Ja, das ist eher irgendwie deprimierend, wie ihr lebt. Also Israel als Weinberg oder Weinstock hat Gott überhaupt nichts gebracht. Die haben keine Frucht gebracht. Und die Weingärtner, wer war das im Alten Testament? Ja, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Der Jesus erzählt ja das Gleichnis von den Weingärtnern. Und er sagte, der Herr des Weinbergs hat seinen Weinberg verpachtet und die Pächter, die haben nachher die Frucht abgeerntet, alles für sich und haben nichts abgegeben. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten und Hohepriester haben nach dem Gleichnis gewusst, der Jesus hat über uns geredet. Also die Weingärtner zur Zeit vom Alten Testament, das waren die Leute, die im Volk eine Verantwortung haben, die Gottes Wort lehren sollten und die dafür sorgen sollten, dass das Volk Gottes eine Frucht daherbringt für Gott. Die haben natürlich kläglich versagt. Also die Weingärtner, die haben voll versagt. Ja, anstatt die Frucht zu bringen, haben sie den Herrn Jesus umgebracht. Das ist ja genau das Gegenteil. Naja, also jetzt wisst ihr schon, es gibt einen Weinstock und einen Weingarten im Alten Testament und der hat versagt. Die sind ihrer Verantwortung nicht nachgekommen. Und dann gab es die Weingärtner, das waren also die Leute, die Verantwortung hatten für das geistliche Leben von den anderen, die haben auch versagt. Und jetzt sagt der Jesus, passt mal auf, das Volk Gottes im Alten Testament hat versagt, die Führer haben versagt und jetzt seid ihr dran. Ich nehme das also von denen weg, die Verantwortung, jetzt kriegt es du. Also ihr seid jetzt Gottes Volk und jetzt schaut mal, dass ihr Frucht bringt. Und wehe, ihr bringt keine Frucht. Ihr habt gesehen, was mit Israel passiert? Dann geht's euch dreckig. Also ich will euch ja nur helfen und euch motivieren, dass ihr viel Frucht bringt, okay? Also jetzt habt ihr diese Verantwortung und ich hoffe, dass ihr Frucht bringt. Und die Führer, also die Leute, die Verantwortung haben, ja, die Familienväter, schau nicht weg, die Familienväter, ja, du hast Verantwortung für deine Familie, deine Frau und Kinder, schau, dass die Frucht bringen. Und die Ältesten in der Gemeinde und die Bibellehrer, Pastoren und so, Jugendleiter, die sollen schauen, dass die anderen Frucht bringen. Ja, die Leiter im Alten Testament haben versagt, jetzt schaut so mal, kommt eure Verantwortung nach, dass ihr jetzt da Frucht rausbringt aus der Gemeinde oder Jugendstunde oder Familie. So lesen wir das Gleichnis. Die haben versagt und jetzt seid ihr der Weinstock und die Weingärtner. Das ist nicht, was der Jesus sagt. Der Jesus sagt nicht, jetzt bist du der Weinstock und ihr seid die Weingärtner und ihr seid jetzt verantwortlich für Frucht, sondern sagt, okay Leute, die haben versagt und jetzt bin ich der wahre Weinstock. Also ich werde jetzt Frucht bringen. Und mein Vater ist der Weingärtner. Der sieht sich jetzt voll in der Verantwortung, dass er das so macht, dass Frucht aus eurem Leben rauskommt. Das ist interessant. Das ist wirklich anders wie im Alten Testament. Hä? Das ist ja wirklich was ganz anderes. Das ist ein ganz neues Testament. Genau, so heißt es. Ein neues Testament. Es ist ganz anders. Der Jesus sagt, das ist jetzt meine Verantwortung. Und was müssen wir machen? Ja, in dem Gleichnis heißt es dann, wir sollen an ihm bleiben. Ich meine, die Reben, die können ja nicht weggehen vom Weinstock. Aber es ist klar, wenn du die abschneidest, können sie keine Frucht mehr bringen. Na gut, du bist nicht ganz so unbeteiligt wie die Reben. Wir sollen am Herrn Jesus bleiben. Das heißt einfach, wir sollen ihm vertrauen und ihm glauben. Also gehört Verschiedenes dazu. Wenn du glaubst, wirst du wahrscheinlich einmal die Bibel aufschlagen und deine Sünden bekennen. Haben wir eh schon heute darüber geredet. Aber wir sind dann so damit beschäftigt, mit dem, was wir tun können. Ja, das kann ich machen und dann kann ich einen Vers lernen und dann kann ich Zeugnis geben. Und es ist gut, wenn du das machst. Aber mit all dem Fokus auf das, was wir machen können, vergessen wir ganz, was der Herr macht. Und dann versagen wir mal und es klappt nicht so, das, was wir machen können. Oder wir werden älter und kränker und wir sind immer so leistungsfähig. Und dann sind wir fertig mit den Nerven. Weil wir uns nur damit beschäftigt haben, was wir machen sollen. Aber der Herr möchte uns unsere Aufmerksamkeit darauf richten, was er macht. Verstehst? Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Und wir schauen schon, dass da Frucht rauskommt. Das ist jetzt unsere Verantwortung. Du bist auch nicht unbeteiligt. Ich meine, das ist ja Ehre, dass Gott dich damit einbezieht. Du bist nicht unbeteiligt, also bleibt an mir. Er glaubt. Aber die Hauptsache, das macht eigentlich der Herr Jesus. Und das soll man nicht vergessen. Und der Hannes ist jetzt inzwischen schon sehr alt, sehr, sehr alt, über 80, wo er den Brief schreibt. Und das ist die Hauptlehre, die er hier schreibt in dem Brief. Das ist schon interessant. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist die Grundlage von all dem, was wir für den Herrn Jesus machen können. Wir sind bei ihm angenommen, wir sind geliebt und wir gehören einfach zu ihm. Und es ist sicher. Deswegen sagt der Johannes, dies habe ich euch geschrieben. Und diese Sicherheit führt nicht zu einer Untätigkeit. Ihr wisst es, auf der Golden Gate Bridge ging die Arbeit gut voran. Es war auch bei mir so als Gebäudereiniger. Wenn wir angeseilt waren, dann konnten wir einfach auf den rutschigen Dächern rumturnen und alles sauber machen. Also da konnten wir viel besser arbeiten, wenn man diese Grundlage hat. Ich weiß, dass ich bei dem Herrn Jesus sicher und geborgen bin. Das ist doch wunderbar, das zu wissen. Habt ihr diese Gewissheit? Wenn nicht, solltet ihr dafür beten. Wenn ihr sie habt, solltet ihr sie benutzen und was draus machen. Amen.